erheblich. Warum lohnt sich ein genauer Blick auf die Lohnabrechnung?
Wir sprachen es ja gerade an, die Summe rechts unten, die ist entscheidend. Ne? Und wenn die Positionen darüber nicht so ganz richtig sind, dann kann es passieren, dass die Summe unten zu niedrig ausfällt oder zu hoch. Auch das kann natürlich passieren und dann muss es später korrigiert werden.
Mhm.
Auf der Lohnabrechnung habe ich ja zum einen oben im Kopf so ein paar Informationen zu mir, ne? In welcher Krankenkasse ich bin, zu welcher Personengruppe ich gehöre. Ne? Personengruppe, das hat so mit dem Minijob zum Beispiel zu tun oder ob ich ein Rentner bin, Rentnerin, der oder die hinzuverdient. Aber auf dem Zettel, auf dem Lohnzettel kann es eben sein, dass ich neben einem Festgehalt, je nachdem, wie ich es vereinbart habe, eben auch noch bestimmte Prämien, auch auf stündlicher Basis, vielleicht Feiertagszuschläge, vielleicht Schichtzulagen bekomme, die dann entsprechend auch steuerfrei sein könnten und sozialversicherungsfrei sein könnten. Und je zeitnaher ich das Ganze durchschaue, desto mehr erinnere ich mich natürlich auch daran, ob ich da Schicht gemacht habe, wie viel Stunden Schicht ich gemacht habe, kann es dann eben besser nachvollziehen. Also der Blick lohnt und bitte nicht wegwerfen aus verschiedenen Gründen.
Was sind das für Gründe? Warum sollte ich das aufheben?
Nur einmal will ich vielleicht die Steuererklärung am Ende des Jahres machen. Mhm. Dafür kann die Dezemberabrechnung hilfreich sein, aber ich bekomme auch einmal eine Lohnsteuerjahresbescheinigung im Jahr. Und deswegen das aufbewahren. Dann, wir kennen diese Dokumente von der Rentenversicherung, da steht immer drauf, wichtiges Dokument in allen möglichen Sprachen, glaube ich, in 12 oder 15 Sprachen. Auch das ist wichtig, wenn später mal darum geht, dass ich eine Rente bekommen will. Wir wissen, die Rente wird nicht ganz so üppig ausfallen, wenn wir zweimal in Rente gehen sollten, aber am Ende ist es doch was, was ich zur Finanzierung meines Altersruhestandes brauche, glaube ich. Und auch diese Zettel aufzubewahren hilft, wenn es darum geht, Kindesunterhalt zu berechnen. Dann könnte die Lohnabrechnung hilfreich sein oder eben auch, wenn es um eine Finanzierung geht. Nehmen wir an, ich will eine kleine Wohnung mir kaufen, will mir ein Auto kaufen, eine anderweitige Finanzierung, dann fragt die Bank häufig nach den letzten drei Abrechnungen. Wenn ich die habe, ist gut. Wenn ich sage, die habe ich gar nicht, sagt die Bank natürlich auch, ui.
Das macht ja auch schon mal einen komischen Eindruck.
Ne? Ja, ist eine besondere Situation, auf jeden Fall.
Sie haben die Steuererklärung angesprochen. Wenn ich ein normaler Arbeitnehmer bin mit keinem Nebenerwerb, keinen Einnahmen aus Vermietung, dann bin ich in der Regel nicht verpflichtet, eine Lohnsteuererklärung abzugeben. Aber es könnte sich durchaus anbieten. Warum?
Ja, die Frage ist ja zum Beispiel, bin ich verheiratet, werde ich gemeinsam veranlagt mit einem Ehepartner, ne? Und je nachdem, wie viel wir verdienen, kann es Sinn machen, gemeinsam eine Steuererklärung abzugeben. Dann wird alles in einen Topf geschmissen und das, was sich dann daraus ergibt, ist in Summe steuerlich günstiger für beide.
Ne? Mhm.
Also das ist eine Variante. Dann ist es vielleicht so, dass ich Kapitalerträge habe. Die Zinsen sind gestiegen, ja. Und wenn ich jetzt diese Freibeträge, es gibt ja diesen den Freibetrag, den Sparerfreibetrag im Jahr, 1000 Euro sind's. Und wenn ich da nicht meinen kleines Sparbuch freigestellt habe und 150 Euro Kapitalerträge habe im Jahr, das sind bei 5.000 Euro, bei 3% wären das 150 Euro und ich habe den Freibetrag da nicht hinverteilt, dann zahle ich darauf Kapitalertragssteuer. Ne? 25% plus Soli, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer noch obendrauf. So, und auch deswegen kann es schon lohnen, die Steuererklärung zu machen. Und zu guter Letzt, wenn ich eine richtig schöne Schulung besucht habe, 2.500 Euro, was ganz Spannendes, ne, für Sie, den Journalistenkongress über eine schöne Woche irgendwo im Elm, wer weiß
sicher.
Wo. Ja, das kann ganz toll sein. Mhm. Dann sind das eben auch Kosten, die entsprechend angesetzt werden und berücksichtigt werden können.
Ja, und ich kann natürlich auch Werbekosten absetzen und Pendlerpauschalen.
Richtig, das spielt da auch noch mit rein. Und wenn ich den Arbeitgeber gewechselt habe, wenn sie unterjährig den Arbeitgeber wechseln, vielleicht mal einen Monat zwischendurch auch nicht gearbeitet haben. Auch das sind Dinge, wenn sie die ganzen Summen, die sie dann im Jahr bekommen haben, in einen Topf werfen, die ganzen Bruttos sozusagen, dann wird das alles neu berechnet. Und im Regelfall profitieren sie dann davon. Wenn sie nicht davon profitieren, dann würde das Finanzamt sie wahrscheinlich eh auffordern, die Erklärung abzugeben.
Mhm. Richtig, so ist das. Die Positionen auf der Lohnabrechnung, dazu gehört auch die Rentenversicherung selbstverständlich, aber das Thema Altersvorsorge, das sollte man ja nicht nur dem Gesetzgeber überlassen, richtig?
Kann man machen, aber sollte man nicht. Sie haben es richtig angesprochen. Es liegt daran, ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht. 1962, da war ich noch nicht auf der Welt. Da war es so, dass eine Rentnerin von 6 Arbeitnehmerinnen, aktiven Arbeitnehmern finanziert wurde. Im Jahr 2030, was gar nicht mehr so lange hin ist, wir haben jetzt 2024, also in 6 Jahren ist die Prognose, dass 1,5 Personen einen Rentner finanzieren. Also das Verhältnis kippt total. Das liegt natürlich, das sind Kriegsfolgen, das muss man auch ganz klar sagen. Aber es ist eben jetzt ganz stark die steigende Lebenserwartung mit der sinkenden Geburtenrate in Verbindung. Und das sind natürlich zwei Effekte, die dafür sorgen, dass die Rentenkasse immer leerer und immer leerer wird. Und ich muss mir im Klaren darüber sein, wenn ich irgendwie ja auf die 67 sind es, glaube ich, aktuell, zusteuere, dann kann es passieren, dass das, was ich bekomme, deutlich weniger ist als das, was ich habe und die Kosten aber nicht im gleichen Umfang runtergehen. Ne? Mhm. Ich brauche dann vielleicht nicht mehr unbedingt ein Auto, um zum halbe Stunde entfernten Job zu pendeln, aber wohnen muss ich trotzdem. Essen muss ich auch noch, Kleidung brauche ich wahrscheinlich auch noch.
Mhm. Was würden Sie empfehlen? Also man sollte sich frühzeitig drum kümmern, nicht erst, wenn man die 50 überschritten hat. Was kann man machen?
Man kann es auch machen, wenn man die 50 überschritten hat. Das hängt immer davon ab, was man vorhat. Also die eine Möglichkeit ist natürlich, eine betriebliche Altersvorsorge zu machen, so eine Entgeltumwandlung. Ne? Der Chef gibt ein bisschen was dazu, ich gebe was dazu. Vielleicht übernimmt der Chef das auch komplett und sagt, wenn du bei uns hier loslegst, dann gibt's jeden Monat 200 Euro in irgendein Rentenversicherungsprodukt. Ich kann eine Riester-Rente abschließen, die wird staatlich gefördert durch steuerliche Vergünstigungen, aber auch durch Zuschüsse unter bestimmten Umständen. Und die Rürup-Rente, ne, das ist auch so eine steuerliche Förderung, die ist besonders für Selbstständige interessant. Bei diesen drei Produkten, die ich jetzt gerade erwähnt habe, ist das Problem, ich habe Abschlusskosten, ne, da steht eine Versicherungsgesellschaft hinter, die will damit Geld verdienen. Mhm. Die Rentenversicherung, die muss kostendeckend selber arbeiten, aber so eine Versicherungsgesellschaft, die muss irgendwie überleben. Dann habe ich das Problem, das Ganze sinnflexibel, wenn das Geld einmal in der Versicherung drin ist, ist es wie bei der Rentenversicherung, ich kriege es nicht mehr raus, bevor ich in den Ruhestand gehe. Mhm. Das ist das zweite Problem. Und wenn ich es kündige, dann muss ich es nachversteuern, genau in dem Moment. Das heißt, die Steuerersparnisse, alle Vorteile sind dann weg. Also das sind drei relativ inflexible Möglichkeiten. Dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich packe das auf mein Sparbuch, das Geld, konsequent. Das kann ich ja auch machen, ne? Einen Fondssparplan anlegen oder eben eine private Rentenversicherung auch abschließen. Ne? Das heißt, ich nehme aus meinem Netto das Geld und spare das da an. Auch da bitte immer wieder dran denken, sowohl beim Fondssparplan, aber noch extremer bei der privaten Rentenversicherung. Da gibt es eine Gesellschaft dahinter, die möchte damit Geld verdienen. Die macht das nicht aus altruistischen Gründen, sondern einfach, weil sie sagt, da soll was hängen bleiben. Die eigenen Aktionäre wollen oder Gesellschafter wollen Kohle haben und deswegen gut überlegen, ob die private Rentenversicherung das Richtige ist. Was man machen kann, ist die eigene Immobilie, ne? In der man selbst wohnt. Ja, dann spart man sich die Miete. Ich habe eben gerade angesprochen, die Miete bleibt oder die Notwendigkeit, ein Dach über dem Kopf zu haben, das bleibt auch in der Rente. Und wenn ich dann im eigenen Haus wohne, dann brauche ich das nicht mehr. Und die vermietete Immobilie ist auch eine Option, das kann ich auch machen. Und ich kann natürlich hinzuverdienen. Ne? Der Minijob zum Beispiel und die Hinzuverdienstmöglichkeiten im Alter, die sind einfach so, dass ich mir dann doch einen Lebensabend ermöglichen kann, der über dem liegt, was die gesetzliche Rentenversicherung in Aussicht stellt.